Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2, es ist Zeit für Kontext mit einer Sendung von Christoph Keller. Rund um die Welt korrigieren Banken, Regierungen und internationale Agenturen ihre Wirtschaftsprognosen nach unten, Konzerngewinne brechen ein und die Teuerung zieht an. Das teure Erdöl ist schuld, weil teures Erdöl alles verteuert, die Gewinnmargen schrumpfen lässt. Wie lange wird es dauern, fragen sich manche, bis die ersten sozialen Spannungen auftauchen, bis es zu Revolten kommt, ums Öl, zu Krieg gar? Bei mir im Studio begrüße ich Daniele Ganser. Daniele Ganser, Sie sind Historiker, Friedensforscher und Präsident der Vereinigung ASPO. Die Vereinigung ASPO beschäftigt sich hauptsächlich mit einem Thema, der drohenden Verknappung von Erdöl. Und da ist ein Begriff ganz zentral, Peak Oil.
Peak Oil ist sozusagen der Begriff, den wir versuchen in der Schweiz zu erklären, was das ist, was das für Folgen hat und wie wir uns darauf vorbereiten können, weil Peak Oil ist nicht das Ende des Erdölzeitalters, also sozusagen der letzte Tropfen, sondern Peak Oil ist das Maximum der Förderung und nach dem Erreichen dieses Maximums wird die Erdölförderung weltweit zurückgehen, während die Nachfrage eigentlich ziemlich unelastisch ist. China und Indien industrialisieren, wir wissen. Und darum glauben wir, dass Peak Oil ein historischer Umbruch ist.
Peak Oil findet auf einer globalen Ebene statt, bei allen Erdölquellen, bei allen Vorkommen. Aber Peak Oil ist auch ein Trend, der sich an jeder einzelnen Quelle beobachten lässt, ist das richtig?
Ja, das ist genau richtig. Also ein einzelnes Erdölfeld hat ein Lebensalter, das heißt, es hat eine Jugend, da wird es angestochen und da fängt es an, dass er das Erdöl fördern kann, dann steigt das schrittweise an, erreicht dann ein Maximum, das wäre sozusagen die Lebensblüte, und dann nimmt aber der Druck im Feld ab und das Erdöl ist dann nicht weg, sondern es sinkt einfach, die Produktion sinkt. Man kann doch noch Wasser reindrücken oder andere Stoffe, dann kann man noch ein bisschen mehr rausholen, aber die Produktion geht nach dem Peak unweigerlich zurück und am Schluss hat jedes Erdölfeld eben auch ein Alter und ein Tod und es versiegt dann. Also wir können es am besten beobachten am Beispiel der USA, die waren mal das größte Erdölförderland der Welt und die haben dann 1970 den Peak Oil erreicht bei 10 Millionen Fass pro Tag, seither sinkt die Produktion und heute produzieren sie noch etwa 5 Millionen Fass, die Differenz zu dem, was sie wirklich brauchen, nämlich 20 Millionen Fass, die muss importiert werden und das bestimmt die internationale Politik.
Was passiert bei Peak Oil?
Es weiß es wirklich niemand ganz genau. Also wir haben das welthistorisch überhaupt noch nicht erlebt. Wir haben jetzt 150 Jahre Erdölgeschichte. Vielleicht, wenn man das sich kurz vor Augen führt, das ist eine relativ kurze Zeit. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg war die Produktion 6 Millionen Fass pro Tag. Heute sind es 86 Millionen Fass pro Tag. Das heißt, man konnte mit der Förderung immer raufgehen. Die französische Erdölfirma Total sagt jetzt, wenn wir 100 Millionen Fass pro Tag erreichen, dann können wir glücklich sein und dann geht es wieder zurück, also von 100 auf 90, 80, 70, 60, 50. Also ist das Erste, was passiert. Die Erdölproduktion weltweit geht zurück, bricht ein. Und das andere, was passiert, ist, dass die Preise raufgehen. Dann gibt es natürlich Probleme, wenn die Preise sehr stark anziehen, dass wir Rezession und Inflationsgefahren haben und soziale Spannungen, Ressourcenkriege. Eine Umstellung der Gesellschaft, auf jeden Fall.
Sie haben kürzlich, Daniele Ganser, im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften und gemeinsam mit Ernst Reinhardt eine Studie verfasst, in der Sie zum Schluss kommen, erstens, Erdöl wird knapp, das haben Sie gesagt, und zweitens, die Schweiz müsse sich ganz rasch auf diese neue Situation, die auf sie zukommt, einstellen. Ist die Lage denn wirklich heute schon dramatisch?
Ich denke, es ist wichtig, dass man dieses Peak-Oil-Phänomen ernst nimmt, weil es braucht eben eine gewisse Zeit, bis eine Gesellschaft sich umstellt. Das heißt, bis man Häuser isoliert und die vom Erdöl und Erdgas befreit, was absolut technisch möglich ist, braucht es eben eine gewisse Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen sozusagen tun. Und dasselbe bei der Mobilität. Also heute haben wir einen Durchschnittsverbrauch von noch 8 Litern auf 100 Kilometer und wir haben in der Studie eben herausgearbeitet, dass es absolut möglich ist, mit 3 Liter oder mit 4 Liter auf 100 Kilometer auszukommen. Und wir möchten eigentlich das kommunizieren. Die Schweiz wäre viel besser auf den Peak Oil vorbereitet, wenn die Häuser isoliert und die Autos leicht und effizient wären, weil dann plötzlich kommt der Peak und dann kann noch eine Rezession gleichzeitig kommen und dann fehlt das Geld für diese Investitionen. Darum, es geht um die nächsten 20 Jahre, sage ich, und dieser Zeit müssen wir uns einfach umstellen, umso schneller, umso besser.
Vier kurze Meldungen werden wir uns im Verlauf dieser Sendung anhören, Daniele Ganser, und anschließend diskutieren. Hier die erste Meldung.
11.06.2008, SDA Madrid. Bei Protestaktion von Lastwagenfahrern in Spanien und Portugal gegen die hohen Mineralölpreise sind zwei Streikposten getötet worden. Sie wurden von Lastwagen überfahren, die sich nicht an ihre Anordnungen hielten. Die Lastwagenfahrer wollen mit ihrem Streik eine Senkung der Mineralölsteuern und Hilfen der Regierung durchsetzen.
Ja, Daniele Ganser, solche Szenen haben wir zum Glück in der Schweiz nicht erlebt, aber sie haben sich doch in Spanien und auch in Frankreich abgespielt. Sind das die Vorboten dieser sozialen Spannungen, von denen wir eben sprachen?
Peak Oil und Lastwagenstreiks, das hängt natürlich wirklich zusammen. Es ist nämlich so, dass natürlich das Lastwagengewerbe Diesel braucht, um rumzufahren. Und dieser Diesel wird natürlich aus Erdöl hergestellt. Wenn das Erdöl ansteigt, steigt auch der Dieselpreis. Und die Lastwagenfahrer weltweit haben dann eigentlich die Forderung aufgestellt, man möchte doch den Anteil, den eben der Staat einkassiert, also der Steueranteil, den möge man doch kleiner machen, damit sie wieder besser rumfahren können. Das wird, also in der Schweiz kostet ja der Diesel etwa 2 Franken und vielleicht 80 Rappen, kann man sagen, sind Steuergelder für den Staat. Und jetzt wird eben über diese 80 Rappen gestritten. Das geht aber ein bisschen am großen Problem vorbei, weil der Preis vom Peak Oil auch durch den Staat nicht aufgefangen werden kann. Dass die Lastwagenfahrer das trotzdem versuchen, muss man vielleicht ein bisschen auch verstehen. Sie haben eine kleine Marge und sie haben eine Marktmacht. Jeder, der mal auf der Autobahn stand und die Lastwagen gesehen hat, hat sofort verstehen können, wenn die nebeneinander stehen, kommt man nicht mehr durch. Und jeder, der einkaufen geht, und wir tun das ja alle, der wird zugeben müssen, dass alles, was da in Coop und Migros und anderswo liegt, eben durch die Lastwagen transportiert wird. Das bedeutet letzten Endes, dass unsere ganzen Mobilitätsstrecken und unsere Lebensmittel vom Erdöl abhängen.
Die Forderung ist Senkung des Preises für Diesel und auch für Benzin natürlich. Die Forderung ist nicht, bringt uns neue Technologien, damit wir loskommen von diesem Diesel. Sind wir denn so gewöhnt an diese billigen Preise, dass wir nur diesen Reflex haben können, beziehungsweise dass das interessierte Gewerbe in diesem Fall nur diesen Reflex haben kann?
Ja, das ist einfach eine erste Reaktion. Man sieht diesen hohen Preis und denkt sich ja, in den letzten 30 Jahren war das doch billiger, warum soll das jetzt plötzlich teurer sein? Und das ist eben was vielleicht ein bisschen Zeit braucht, bis man das versteht, dass wir jetzt vom billigen Erdöl weggehen und zum teuren Erdöl hinkommen und dass das teure Erdöl uns natürlich nicht so richtig schmeckt. Und da möchte man halt effizientere Fahrzeuge haben oder man möchte die Möglichkeit haben, mit der Bahn zu transportieren. Das geht, wie bei den Häusern, auch bei der Mobilität nicht von einem Tag auf den anderen, die Kapazitäten sind ja schon eingeteilt. Und dann gibt es im ersten Moment, das haben wir in Spanien gesehen, eine Solidarisierung. Die Bevölkerung, die mit dem Auto unterwegs ist, solidarisiert sich mit den Lastwagenfahrern, weil sie denkt, ja, ich tanke ja auch, oder? Die sollen bitte das billiger machen. Und dann haben wir aber auch gesehen, dass etwa nach 2-3 Tagen dann die Leute sich viel mehr darüber geärgert haben, dass die Regale in den Einkaufsläden leer sind und dass sie bei den Autobahnen überhaupt nicht zu ihrer Arbeit durchkommen. Und dann haben wir Gegenbewegungen gesehen, dass also Leute diese stehenden Lastwagen angezündet haben. Das heißt, diese Spannungen kippen dann hin und her und jeder hat so seine partikulären Interessen im Sinn und wenig wird über den Peak Oil, über das große Phänomen diskutiert, für das ja weder die Lastwagenfahrer noch die Politiker noch die Pendler etwas können.
Um solche sozialen Spannungen in Zukunft zu vermeiden, dürfte ja der Staat versucht sein, jetzt in der Schweiz sind es 80 Rappen, Sie haben es gesagt, auf den Dieselpreis mit der Mineralölsteuer doch ein bisschen Gegensteuer zu geben und so den Treibstoff zu verbilligen. Ist das die richtige Strategie, Daniele Ganser?
Also von der wissenschaftlichen Sicht her gesehen ist es natürlich nicht die richtige Strategie, aber politisch Politik ist etwas anders als Wissenschaft. Man versucht auch ein bisschen gut auszukommen mit den Menschen und da kann es sicher sein, dass sich gewisse Politiker dafür einsetzen. Aber wenn man an die große Dimension denkt, an die langfristige Dimension, dann wird man sehen, wir müssen uns umstellen. Da kann man jetzt auch zum Beispiel ein bisschen Steuer wegnehmen, dann wird es ein bisschen billiger, aber dann 5 Jahre später hat einfach der Rohölpreis, der angestiegen ist, diese Verbilligung, diesen Discount wieder weggefressen. Und was wir dann de facto haben, ist, wir haben 5 Jahre Anpassungszeit verloren.
Das ist ein Weg zwischen Skylla und Charybdis, oder man kann es auch so sagen, ohne Leidensdruck keine Veränderung in unserem Energieverbrauch,
ja,
aber
ist
zu viel
so.
Leiden bringt dann auch tatsächlich soziale Spannungen. Es geht ja auch um Reich und Arm und in der nächsten Mitteilung geht es genau um dieses Problem.
22. Juni 2008, Bilanz. Die Preise für Rohöl sind um 60% in die Höhe geschnellt. Das führt zu Inflation, zu schwindender Kaufkraft und es führt auch zu Konsumverzicht und dämpft das Wirtschaftswachstum. Einkommensschwächere Haushalte müssen ihren Konsum einschränken, weil ihr Warenkorb stärker von Lebensmittel- und Energiepreisen bestimmt wird, als die Statistik unterstellt. Ein globales Phänomen, das Entwicklungs- und Schwellenländer besonders hart trifft. In Mexiko protestierten dieser Tage Zehntausende gegen die Verdreifachung der Tortillapreise.
Daniele Ganser, was löst diese Mitteilung bei Ihnen aus?
Das ist für mich wieder der Peak Oil, einfach in einem anderen Kleid. Das ist natürlich, wenn Sie den Index für die Inflation anschauen, dann sehen Sie, der ist aus ganz verschiedenen Elementen zusammengesetzt. Man sieht, nicht alles ist teurer geworden, zum Beispiel die Fernseher und die Bildschirme, die sind billiger geworden. Aber umgekehrt ist das Benzin und der Diesel und das Kerosin, all die erdölbasierten Rohstoffe und Erdölprodukte sind entschieden teurer geworden, zwischen 10% und 60%. Das gibt einen Gesamtwarenkorb. Eben bedeutet, wir haben in der Schweiz eine Inflation um die 3%. Das ist eben zu viel, wie die Nationalbank richtig sagt. Bei 2% wäre etwa Preisstabilität und so wird natürlich Geld vernichtet. Das ist für die Schweiz ein Problem und Sie sagen auch richtig, dass es die unteren Einkommen natürlich viel härter trifft. Jetzt der Fall von Mexiko, die Menschen dort möchten eigentlich Mais kaufen. Das ist für sie das Grundnahrungsmittel Nummer 1. Aber das Mais wird in den USA zur Ethanol verarbeitet und das Ethanol kommt in den Tank und man tut so, als wenn es eine gute Idee wäre, mit Nahrungsmitteln herumzufahren, obwohl wir wissen, das ist eigentlich ein Verbrechen. Also das darf man nicht tun. Ich sage, Biomasse kann in den Tank, wenn es zum Beispiel Holzschnitzel sind. Das machen wir ja hier in der Schweiz, aber sonst ist das ein Verbrechen.
Es wird die Armen vor allem treffen, die unteren Schichten, auch die jetzt aufstrebenden ärmeren Länder, die Schwellenländer zum Teil, haben sich doch daran gewöhnt, dass wir haben es vorhin gesagt, 150 Jahre lang sehr billiges Erdöl gehabt haben. Wird es denn so weit kommen, ein Stück weit, dass dieses Erdöl eine Art Luxus-Commodity werden könnte, von dem eben nur ganz wenige profitieren können?
Ja, das ist es eigentlich auch immer gewesen. Man muss schon sehen, die Weltbevölkerung hat nicht als Gesamt jetzt 150 Jahre Erdöl konsumiert, sondern grob gesagt kann man sagen, Europa und Nordamerika haben jetzt 150 Jahre Erdöl konsumiert, zusammen mit Japan. Und das sind dann auch die großen Industrieländer geworden, Deutschland, USA und Japan, das sind die drei größten Industrieländer etc. Also das ist die Wirtschaftsgeschichte, zeigt ganz klar, dort wo Erdöl hingeflossen ist, ist viel Reichtum entstanden. Aber in anderen Ländern, also nehmen Sie ganz Afrika, nehmen Sie auch große Teile von Südamerika, nehmen Sie China und Indien, nehmen Sie Teile von den Stans, also Usbekistan, Tadschikistan etc. Die hatten wenig Erdölkonsum in den letzten 150 Jahren. Die kommen an die Party, während wir etwa die Hälfte vom Erdöl aufgebraucht haben. Das heißt, die kommen in einem Peak-Oil-Moment. Und das verschärft die Problematik ungemein.
Die vordergründig einfachste Lösung würde lauten, und das sagen einige Erdölkonzerne auch ganz deutlich: Wir müssen mehr Erdöl fördern, damit dieser zunehmende Bedarf auch gedeckt werden kann.
Das ist natürlich die alte Sache, dass wir eigentlich ein System haben, das funktioniert hat und das wir nicht aufgeben wollen. Ja, wir wollen eigentlich weiterhin das billige Erdölzeitalter und wir wollen es irgendwie nicht begreifen, dass das jetzt ändert und dass wir uns ändern müssen. Aber wenn wir mal diesen Gedanken aufnehmen und sagen, ja, fördern wir doch mehr, dann muss man einfach wissen, dass seit 1964, das ist also schon einige Zeit, die Erdölentdeckungen zurückgehen. Das heißt, man findet noch Erdöl, aber man findet immer weniger. Was man jetzt macht, man versucht, das nicht konventionelle Erdöl zu nutzen. Das ist eben das Erdöl unter den Polkappen, also ganz im Norden, es wäre auch ganz im Süden, dass man auch die Ölsande in Kanada abbaggert und dort noch das Öl rausholt, weil das rentiert ab $40 und da sind wir ja weit darüber, dass man auch vor Brasilien offshore, also im Wasser draußen, Kilometer tief durchs Wasser, 3 Kilometer durchs Wasser und dann nochmal 2 Kilometer durch den Meeresboden bohren will, um dort Erdöl zu holen. Und das sind diese nicht konventionellen Erdöle. Und die brauchen viel, viel mehr Aufwand. Die sind auch viel, viel teurer. Und von denen hat es schon. Es gibt von denen noch ziemlich viele. Aber da müssen wir auch einsehen, wenn wir die anbohren, dann sind wir immer noch im teuren Erdöl. Also das billige Erdöl, das haben wir leider zu großen Teilen aufgebraucht. Das ist eine Sache, die geht nicht weg. Da werden wir mit den Jahren langsam verstehen, dass wir uns umstellen müssen.
China und auch Indien sind die großen erdöldurstigen Länder zurzeit vor allem. Und China hat sich ja vor allem in Afrika stark engagiert bei der Erdölförderung, um das jetzt mal so zu sagen, importiert einen großen Teil des Erdölbedarfs aus Afrika, insbesondere im Sudan. Und auch dazu gibt es eine Meldung.
22. Dezember 2007, Basler Zeitung. China hat die afrikanischen Rohstoffe im Auge. Das Land bezieht ein Viertel seiner Ölimporte aus Afrika. International umstritten sind Pekings Geschäfte mit Sudan, wo ein chinesisch-malaysisches Gemeinschaftsunternehmen mit sudanesischer Minderheitsbeteiligung Öl fördert. Vorwürfe aus dem Ausland, China unterstütze mit seinen Investitionen korrupte und gewalttätige Regimes wie in Sudan, weisen chinesische Funktionäre zurück.
Eine ganze, wenn wir uns Nigeria anschauen, wenn wir uns den Tschad anschauen, aber zum Beispiel auch Sudan, dann stellen wir fest, das Erdöl hat diesen Ländern keinen Segen gebracht, sondern im Gegenteil eine Zunahme der sozialen Spannungen.
Ja, das ist richtig. Das ist immer die große Debatte. Ist Erdöl ein Fluch oder ein Segen? Für die Norweger ist es ein Segen. Die sind eine stabile Demokratie und können sehr viel Geld einnehmen durch das Erdöl. Aber für viele andere Länder ist es ein Fluch. Sie haben jetzt den Sudan angesprochen. Ist natürlich ein spannendes Beispiel, auch im Kontext von Peak Oil. Weil das, was wir sehen, ist diese weltweite Produktion. Wir haben gesagt, es sind 86 Millionen Fass jeden Tag. Man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Das sind so viele Menschen, wie in Deutschland wohnen, ne? 86 Millionen, so viel Fass brauchen wir jeden Tag. Gut, von diesen 86 Millionen brauchen die Amerikaner 20 Millionen Fass, sie sind daher der größte Konsument, und die Chinesen brauchen 7 Millionen Fass, sie sind der zweitgrößte Konsument. Und jetzt sehen wir sehr interessant, dass die Chinesen im Sudan reingehen, der Regierung Waffen liefern und im Gegenzug das Erdöl bekommen. Wenn in der UNO irgendetwas debattiert wird, dann sagen die Chinesen, nein, lass den Sudan in Ruhe, während die USA umgekehrt sagen, nein, im Sudan gibt es einen Genozid. Das heißt, genau gegensätzliche Positionen im Sudan. Wenn wir jetzt nach Irak gehen, da sehen Sie, die USA haben den Irak angegriffen. Der Irak hat die drittgrößten Erdölreserven. Es ist ein Erdölkrieg, eindeutig. Darum will man sich auch nicht zurückziehen. Man baut Militärbasen. Und da hat umgekehrt China dann protestiert und man hat gesagt, das geht doch nicht. Man darf nicht einfach ein Land angreifen. Und so haben wir eigentlich zwischen China und USA diese Ressourcen Kriege, die sind schon am Laufen, also es ist nicht etwas, das kommt. Man hat einfach gegenseitige Vorwürfe. Die Chinesen werfen den Amerikanern vor, im Irak die Menschenrechte zu verletzen, was stimmt. Und die Amerikaner werfen den Chinesen vor, im Sudan die Menschenrechte zu verletzen, was auch stimmt.
Krieg ums Öl.
Also kein ganz echter Krieg, ja. Das ist ein Krieg mit Bomben, das ist ein Krieg mit Panzern, da werden Soldaten erschossen, aber auch Frauen und Kinder sterben, da werden Minen gelegt, die eben dann Beine und Arme abreißen. Das ist also Krieg, wie wir ihn kennen. Grässlicher Krieg, wenn Sie so wollen, das sage ich auch als Friedensforscher, weil mich interessiert die Friedensforschung sehr. Und es sind nicht nur die USA und China beteiligt, sondern man versucht ja auch jetzt kürzlich ums Kaspische Meer herum da ranzukommen. Man baut
der Konflikt in Georgien.
Genau, Georgien und Afghanistan. Man muss das einfach noch mal kurz in Erinnerung rufen. Während dem Kalten Krieg war das Kaspische Meer im Norden von der UdSSR umgeben und im Süden vom Iran. Man kam also einfach nicht ran, aus westlicher Sicht gesehen. Dann, als die Sowjetunion zerfallen, gab es im Kaukasus Nachfolgestaaten, Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Und dann haben die Amerikaner eine Pipeline gelegt, eben von Baku in Aserbaidschan über Georgien, Tbilisi bis in die Türkei nach Ceyhan, die ist jetzt eröffnet, also vor wenigen Jahren wurde die eröffnet. Und jetzt fließt Öl aus dem Kaspischen Meer raus ans Mittelmeer. Das ist die eine Exportroute, die man sozusagen gemacht hat. Und die andere von Turkmenistan über Afghanistan, Pakistan an den Indischen Ozean, das wäre dann die Ostroute vom Kaspischen Meer weg, wenn man das vielleicht geografisch vor dem geistigen Auge hat. Dort ist man noch dran, aber auch der Afghanistan-Krieg, meiner Meinung nach ein Ressourcenkrieg um diese Transitleitung, die dort gebaut wird, und der Georgien-Konflikt, den wir jetzt gerade hatten, da hat ja Georgien angegriffen und komischerweise haben dann gesagt, die Russen seien die Aggressoren, und da hat man also eigentlich die Wirklichkeit auf den Kopf gedreht.
Und quer durch Georgien verläuft eben diese Pipeline, aber doch mal die Frage, können es sich denn die Großen, China, Russland, die USA, tatsächlich leisten, ökonomisch leisten? Macht es Sinn, gewissermaßen Rohstoffe zu verbrauchen, um einen Krieg gegeneinander zu führen, um diese Rohstoffe? Muss man sich das in dieser Dimension vorstellen?
Das muss man sich absolut in dieser Dimension vorstellen. Wenn Sie sich weltweit anschauen, wer ist die Supermacht im Moment, dann ist das die USA. Das ist Gesetz. Das heißt, die haben die meisten Flugzeugträger, die kontrollieren den Luftraum. Sie haben natürlich eine große wirtschaftliche Macht, die zwar mit Defizit im Hintergrund gefährdet ist und einem Dollar, der auch nicht so stabil ist, aber sie sind immer noch die Supermacht. Wo sind die großen Rohstoffe? Die großen Rohstoffe sind am Persischen Golf, in Saudi-Arabien, im Iran, im Irak und am Kaspischen Meer, das gerade nördlich vom Persischen Golf liegt. Und das ist die sogenannte strategische Ellipse. Die liegt in Eurasien, also in diesem Gebiet, wo Europa und Asien eigentlich zusammen eine riesige Landmasse bilden. Und jetzt versuchen die USA in Eurasien Fuß zu fassen. Eben Krieg im Irak, Krieg in Afghanistan, dann jetzt dieser Zwischenfall in Georgien, der Saakashvili vermutlich in Absprache mit Condoleezza Rice gemacht hat, die ihn gerade vor dem Angriff noch getroffen hat. Also dieser Versuch, in der eurasischen Landmasse Fuß zu fassen, ist ein geostrategisches Spiel, und die Russen kennen das und die sind sehr verärgert und sagen, die NATO darf sich nicht ausdehnen, wir wollen euch hier nicht. Und in der Zwickmühle ist eigentlich die EU, weil einerseits möchte man von Russland das Erdöl und das Erdgas, und andererseits ist man Mitglied der NATO und muss daher den Amerikanern gefallen. Also man ist ein bisschen zwischen Hammer und Amboss.
Und dieser Stellvertreterkrieg jetzt rund um Südossetien und auch um Abchasien, wo man gewissermaßen kleinere Völker gegeneinander ausspielt, mit ethnischen Minderheiten spielt, das wäre dann gewissermaßen das Muster für die neuen schmutzigen Kriege, bei denen es um die Sicherung der Einflusszonen geht?
Genau, das ist das Muster. Also Georgien gehört in den westlichen Einflussbereich. Saakashvili ist dort der Präsident. Er sagt immer wieder, er möchte in die NATO, er lädt Bush ein zu sich und so. Also er möchte einfach demonstrieren, ich gehöre als Freund zu Europa und den USA. Und ich möchte mich von Moskau distanzieren. Das ist die Ausgangslage. Dann haben wir den Angriff von Saakashvili auf Südossetien. Das ist so etwa wie wenn man bei einer Hundehütte einen Hund liegen sieht und da liegt sein Schwanz und man springt drauf. Dann ist ja klar, dass der Hund einem dann ins Bein beißen wird. Und so war es. Die Russen haben natürlich reagiert. Das war absehbar. Aber das Interessante war, dass kurz nachdem Saakashvili den Angriff gemacht hat, dass er dann in Amerika auf CNN gegangen ist und gesagt hat, ich bin Opfer einer russischen Aggression. Und auch in den Schweizer Medien wurde das nicht immer, aber überraschend oft so dargestellt, dass jetzt der böse Russe ohne irgendwelche Provokation plötzlich ein kleines Land angreift. Das ist nicht der Fall, sondern hier haben wir natürlich einen inszenierten Krieg, der vermutlich nur dem Ziel dient, die Russen zu diskreditieren.
Ein inszenierter Krieg, den wir ja schon im Irak hatten, in dem man gesagt hat, ja, Massenvernichtungsmittel sind da, man muss Saddam Hussein wegpusten, weil der eine Gefahr ist für die Welt, und im Nachhinein hat sich herausgestellt, der Anlass zum Krieg war eigentlich ein ganz nichtiger.
Ja, man kann nicht sagen, in Georgien hat es eine Pipeline, darum ist das wichtig für uns, dann würden die Leute überhaupt nicht reagieren, und man kann auch nicht sagen, im Irak sind die drittgrößten Erdölreserven, darum müssen wir das Land besetzen, dann würden die Leute sagen, das ist entweder illegal oder wenigstens unehrlich. Aber wenn man natürlich sagt, und so hat es der amerikanische Vizepräsident Dick Cheney, ein eher dunkler Fürst der Weltgeschichte, formuliert, hat gesagt, Saddam Hussein hat die Atombombe, er will die Atombombe, er will biologische und chemische Waffen. Auch Tony Blair hat das wiederholt gesagt, der frühere Premierminister von England. Und was eben Was eben nicht bedacht wurde, ist, dass die Erdölproduktion sowohl in England als auch in den USA zurückgeht. Das ist fast nicht in den Medien aufgetaucht. England und die USA haben den Peak Oil überschritten, ihre Produktion fällt. Sie sind also vom Erdöl gesehen schwach, sie sind angeschlagen. Und was man jetzt macht im Irak, man hat gerade jetzt den internationalen Firmen erstmals wieder erlaubt, im Irak Erdölfelder zu kaufen, da wenigstens jetzt mal zu verhandeln. Früher war das nicht möglich, weil eben unter Saddam Hussein alles Erdöl staatlich war.
Es gibt noch ein Stadium vor dem Krieg und das ist der Einsatz von Erdöl und auch von Gas, ein Derivat der Erdölproduktion, als Druckmittel. Die Schweiz hat das in diesem Sommer auch erlebt im Konflikt mit Libyen. Auch dazu eine kurze Meldung.
25. Juni 2008, NZZ. Die libysche Nationale Schiffsgesellschaft gab laut Agenturberichten bekannt, dass sie die Öllieferung an die Schweiz einstellen werde. Botschafter Erik Scheidecker vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO konnte den Lieferboykott für Rohöl nicht bestätigen.
Daniele Ganser, der Autor von «An Inconvenient Truth» und Friedensnobelpreisträger Al Gore, hat kürzlich bei der Präsentation seines Programms mit dem Namen «We can solve it» .org gesagt, die Lage sei absurd. Die USA verschuldeten sich bei chinesischen Banken, um in Krisen geschüttelten Nahen Osten Öl zu kaufen, mit dem sie dann die Luft verschmutzten. Das müsse sich ändern, sagte Al Gore und forderte, die USA müssten innerhalb 10 Jahren weg von den fossilen Brennstoffen. Ist das ein gangbarer Weg?
Ja, Al Gore greift da natürlich wieder in die starke Kommunikationskiste, muss man sagen, weil er suggeriert, dass es man in 10 Jahren von den fossilen Energieträgern unabhängig sein kann. Also das heißt, man muss sich das mal klar machen, nicht nur Erdöl, sondern auch Kohle und Erdgas. Die decken im Moment 80% der Weltenergieversorgung. In der Schweiz deckt Erdöl 57% der Energieversorgung, ist der wichtigste Energieträger. Dann Gas sind 12%, also in der Schweiz sind wir zu 70% fossil. Und ob man jetzt in 10 Jahren eine Abhängigkeit von 80 oder 70% auf null runterschreiben kann, das wage ich also sehr zu bezweifeln. Einfach das braucht in der Regel viel länger, weil wir müssten dann ja mit Sonnenenergie, mit Windenergie, mit Geothermie, mit Biomasse, mit Biogas unglaubliche Fortschritte machen. Was ich interessant finde an dieser Aussage ist, dass das in die richtige Richtung weist. Wir müssen von den fossilen Energien wegkommen. Das ist sicher richtig, das ist eine Einsicht, die sich durchsetzt. Aber ich denke, wir sollten uns hüten vor der Illusion, dass das auf die Schnelle zu machen ist.
Al Gore bedient natürlich mit dieser Aussage auch durchaus nationalistische Gefühle. Die Abhängigkeit von Erdöl ist vielen Amerikanerinnen und Amerikanern bewusst geworden. Ist dieser Gedanke der Autarkie, der Selbstversorgung, der Unabhängigkeit eben auch von krisengeschüttelten und zum Teil auch nicht sehr demokratischen Ländern eine Art Beweggrund, um sich eben von diesem Erdöl auch abzunabeln?
Also ich denke, es wäre wichtig für die Schweiz, sich auf den Peak Oil vorzubereiten, weil man einfach versteht, den gibt's und der ist heftig. Dann, wenn man sich fragt, wie kann man das tun, dann wird man sehen, man muss die Abhängigkeit reduzieren, so wie Sie das sagen. Man wird aber nicht den Punkt erreichen, wo man kein Erdöl und kein Erdgas mehr braucht. Realistisch ist, dass wir diese Abhängigkeit reduzieren. Drittens ist es so, dass man natürlich, fast jedes Land der Welt ist nun von einem anderen Land abhängig. Also diese Überlegung, dass ein Land sozusagen in Isolation glücklich sein kann, während andere Länder sozusagen in Krieg und Terror versinken oder Armut oder Hungerselend, ich weiß nicht. Diese Überlegung ist falsch. Also auch wenn wir zum Beispiel eine Schweiz hätten, die kein Erdöl und kein Erdgas mehr braucht, wären wir noch über unsere Handelsströme abhängig von Deutschland und den USA. Wenn die dann sozusagen durch ihre Erdölabhängigkeit und den hohen Erdölpreis in eine Rezession geraten, dann würde diese Rezession uns auch treffen. Wir hätten einen Einbruch beim Wirtschaftswachstum, weil das unsere wichtigsten Exportmärkte sind und so weiter. Also die Unabhängigkeit eines Landes im strengen Sinn, die gibt es im 21. Jahrhundert nicht. Wir sind in einer absolut vernetzten Welt. Das hat riesige Vorteile, aber das hat auch Nachteile. Und ich denke, bei den Nachteilen ist sicher so, dass wir einfach ein bisschen erdölsüchtig sind und dass wir darüber nachdenken sollten.
Das knappe Erdöl und die Krisen, die auf uns zukommen. Das war der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser in einer Sendung von Christoph Keller.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.